Es ist ganz wunderbar für mich, dass ich in Ihrer Mitte sein darf. War ja vor 2 Jahren merkwürdig, wir hatten alles vorbereitet, 3 Abende, und dann war es nicht möglich. Nur der eine Gottesdienst bleibt mir unauslöschlich in Erinnerung, nicht bloß, weil auf der Fahrt, in der Einfahrt in den Ahlener Tunnel, ich geknipst wurde von einem Freund und Helfern, sondern in diesen Zeiten ist es ganz wichtig, wie man Orientierung findet. Manche sagen, das sei eine Zeitenwende, aber es sind Tage, wo viele Menschen unheimlich Angst haben. Wo Menschen am Vertrauen verzweifeln. Weiß nicht, wem vertraut ihr? Vertraut ihr dem Euro noch? Vertraut ihr der Regierung, Opposition? Vertraut ihr der Wirtschaft, den Bankern? Ich bin so froh, dass das Wort Gottes eine Kraft ist und aktuell. Und der einzige Halt im Leben und im Sterben. Und deshalb finde ich es groß, dass ihr euch heute Abend für einen Bibelabend freigemacht habt. Die Bibel ist so wunderbar. Es hat ja Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Auch unsere Erde wird vergehen. Die können wir nicht halten. Auch mit allen Demos wird die Welt vergehen. Die können wir nicht halten und bewahren. Die Welt wird vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Und es bleibt. Und man kann sie erkennen als die Wahrheit, die uns trägt. Und ich habe damals vor 2 Jahren vorgehabt, über 3 Stellen der Bibel zu reden, die mir zu den wichtigsten gehören. Merkwürdig, was wir morgen haben, steht heute schon im Losungsbüchlein, Römer 8. Ich muss morgen gleich aufbrechen mit meiner Frau, weil wir in den Niederrhein müssen zu einer Beerdigung eines Familienangehörigen, und über der Todesanzeige steht Römer 8. Und ich darf morgen drüber reden, ein ganz wichtiger Abschnitt, der auch noch gilt, wenn wir sterben. Aber das, was wir heute Abend haben, das ist Römer 7. Wir wollen also heute Abend Römer 7 von Vers 14 ablesen. Morgen früh Römer 8 von Vers 1 bis 17 und dann morgen Nachmittag Römer 8 von Vers 18 bis 39. Lesen nach der Luther-Übersetzung von 84. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Sehr interessant. Die Gebote sind auch für unser heutiges Leben ganz wichtig. Die Gebote Gottes vergehen. Es gibt ja manche Leute, die meinen, wir müssen es unserer Zeit anpassen. Das geht aber nicht. Die Gebote Gottes sind über alle Zeiten hinweg gültig. Nicht nur die 10 Gebote, sondern auch die Auslegung. Wie hat Jesus das in der Bergpredigt unterstrichen? Nicht bloß, dass er die Gebote genannt hat, sondern gesagt hat, wer schon eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Jesus packt uns ganz tief im Herzen, schon im Begehren. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, ein Mörder. Und das mit der Wahrheit ganz genauso, dass das gilt, die Gebote Gottes gelten. Paulus sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, von Gottes Geist durchhaucht. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Unser Thema heute ja, dass ich nicht kann, was ich will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meiner Person, in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Denken, nichts Gutes wohnt. Den Hammer. So ein Kapitel. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ihr habt doch auch gelesen, dass da ein Streit in Berlin entbrannt ist. Es war ja eine lange Diskussion, ob man das Berliner Schloss wieder aufbauen soll. Damals in der DDR-Zeit wurde das Berliner Schloss abgerissen. Natürlich das Schloss der Preußen, das wollen wir doch nie wieder haben. Aber nach der Wiedervereinigung kam ein bisschen der Wunsch auf, man muss doch dieses Schloss wieder aufbauen. Natürlich originaltreu. Wir wollen doch das Alte wieder leben lassen und dann ist ein Streit entbrannt. Im Laufe des Wiederaufbaus, nachdem die Spenden da waren, das Geld ist schließlich beschafft worden, aber der Streit ging los, ob man wie früher auf die Kuppel wieder ein Kreuz setzen soll. Das Kreuz wird aber verfolgt, dass jetzt bei den G7-Gesprächen in Münster es auch wieder eine Diskussion war. Annalena Baerbock sagt, ich war es doch gar nicht, das waren Mitarbeiter vom Auswärtigen Amt. Denn dort im Westfälischen Frieden, der nach dem Dreißigjährigen Krieg war, ist in Erinnerung an diesen Saal eine ganz große Holzwand, und ihr müsst es mal angucken im Internet, wie das ist, und da ist ein großes Bild des gekreuzigten Jesus. Und wie das G7-Treffen war, hat man das abgebaut. Wer es jetzt eigentlich war, keiner will es jetzt gewesen sein, es seien natürlich immer die unteren Mitarbeiter gewesen, die das gemacht hat oder in irgendeinem Ausschuss. Aber es ist der Streit um Brand in die Inschrift, die damals Friedrich Wilhelm IV. An diesem Turm anbringen ließ. Ein Bibelwort. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesus, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Claudia Roth war die ehrlichste Kulturstaatssekretärin, die hat gesagt, das muss weg. Jetzt haben Sie die Idee, das Wort ist oben angebracht, man will doch das Alte wieder richtig restaurieren, aber man soll überstrahlt werden. Die Leute, die dort im Humboldt-Forum für die Ausstellungen zuständig sind, die haben schon gleich gesagt, auf eine Tafel anbringen lassen, keine der Institutionen, die in diesem Schloss jetzt sind, will sich mit diesem Wort identifizieren. Sie distanzieren sich ausdrücklich und sagen, das war der Imperialismus des Christentums, wo man meint, so die Welt zu beherrschen. Das erlebt ihr ja auf Schritt und Tritt. Ihr lebt mit Menschen der Familie zusammen und sagt, ich will mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Ihr habt Nachbarn, Schulkameraden, Mitstudenten, Geschäftskollegen. Was will ich denn noch mit Jesus anfangen? Ich brauche das nicht. Und dass er allein das Heil sei. Ah, nein, wir haben doch ganz andere Religionen heute, wenn der Muezzin ruft in Köln und was alles da ist. Wir sind freidenkende Menschen, vor allem der Mensch, der sagt, ich will doch selbst bestimmen und dann noch von der Sünde. Wo wird denn überhaupt von der Sünde noch geredet? Also ich habe immer wieder Leute getroffen, die sagen, bei uns in der Kirche wird schon seit Monaten nie mehr von der Sünde gesprochen. Übrigens auch in der katholischen Kirche. Da wird man vielleicht von einigen fehlerhaften Entwicklungen sprechen, Missständen, die in den Kirchenverwaltungen herrschen. Sünde. Es war ja der Journalist Fleischhauer, der einmal eine ganze Spiegelnummer vor ein paar Jahren dem Thema der Sünde gewidmet hat. Und er hat gesagt, ist interessant, die Christen reden immer davon, die Kirchen reden immer davon und noch nie hat die Sünde in unserer Gesellschaft so gewütet wie heute. In der Unmoral, im Bankerunwesen und den Bonis, im Unrecht, im falschen Geld, im Steuerbetrug, überall, im Umgang der Völker miteinander. Die Sünde ist überhaupt, wie heißt der Bild, der Leute verderben. Und deshalb ist es ganz interessant, dass dieses Thema, das Paulus in Römer 7 anschneidet, das aktuellste Thema sein muss für uns in unserer Versammlung heute Abend. Ich habe selber beim Lesen gestaunt und habe gedacht, dass ihr so ruhig das euch anhört, kann man das überhaupt verstehen? Ich will es mal kurz erklären. Meine Vorfahren lebten auf der Schwäbischen Alb. 300 Jahre war das eine Familie. Oben, da war das immer gekoppelt, das Schulmeisteramt mit Landwirtschaft. Die hatten ja nur keine Bareinkünfte, sondern mussten das in der Landwirtschaft sich selbst erarbeiten. Und da gab es noch keinen Pfarrer da oben in dem kleinen Dorf Hülben über Urach. Das ist da beim Hohen Neufen. Und da kam immer der Pfaffikar dann rauf von Dettingen, da war die nächste Pfarrstelle, einmal in der Woche und hat die Schulmeistersfamilie besucht und hat der Frau Schulmeisterin gesagt, was ist los im Dorf, wo muss ich einen Besuch machen oder auch, wo steht eine Beerdigung an, da wurde es geregelt von unten her. Und da sagt dieser junge Vikar Fricker zu dieser Schulmeistersfrau, die ihm so ein Vesper hinstellt zum Essen, sagt, lesen Sie auch einmal den Römerbrief. Was, den Römerbrief? Das ist so schwierig. Nach einer Woche kam er wieder und sagte, jetzt haben Sie den Römerbrief gelesen und gesagt, das ist nichts für uns in Hülben, für uns Hülbener. Ich sagte, dann lesen Sie es noch einmal. Und wie er dann zum dritten Mal kam, hat sie gesagt, das ist für uns. Das ist für uns heute Abend eine wichtige Beschreibung. Das größte Problem für uns ist nicht der Weltfrieden, ist nicht die Inflation, ist nicht die Frage, wie kommen wir über diesen kalten Winter und wo nehmen wir unser Gas her, sondern die brennendste Frage ist, wie kannst du mit deinem Leben vor dem lebendigen Gott bestehen? Kein Mensch kann mit seinem Leben vor Gott bestehen, weil er in der Sünde lebt. Der Paulus geht ja im Römerbrief noch weiter und sagt, keiner wird deshalb vor Gott gerecht, weil er das Gute tut. Ja doch, ich lebe doch so gut, habe doch so viele gute Werke getan. Paulus sagt, nein, du kannst das Böse deines Lebens damit nicht ausgleichen und wegschaffen. Du bist vor Gott ein Schuldner. Und das Furchtbare ist, dass wir gefangen sind in die Schuld und die Sünde. Es war interessant, dass damals in dem Dorf Hülben etwas angefangen hat, man nennt das eine Erweckung, dass Leute wach geworden sind. Und es ist ja ganz interessant, wenn wir an dieser Stelle einmal wach werden. Ich glaube gar nicht, dass man durch einen anderen Punkt zum Glauben an Jesus Christus kommen kann. Wenn ich das vorhin erzählt habe, dass viele Leute den Kopf schütteln über diese Inschrift, die da oben steht am Berliner Schloss, es ist in keinem anderen das Heil. Du kannst Jesus erst erkennen, wenn du dein Elend erkennst. Und was ist denn dein Elend? Ich bin ein Mensch, ganz tief in die Sünde gefallen. Und das ist nicht bloß irgendwo ein Zufall, sondern das ist mein Zustand meines Lebens, den ich dauernd leugnen will, den ich nicht erkenne. Nun gibt es natürlich viele Leute, die sagen, du, das hat der Paulus natürlich geschrieben, von seiner Zeit, bevor er zur Bekehrung kam, wo er noch ein Pharisäer war. Nein, da war es ja gerade umgekehrt. In der Zeit, wo er theologische Studien trieb bei Rabbi Gamaliel, hat er gesagt, ich bin ein perfekter Mensch, ich wandle nach dem Gesetz Gottes unsträflich. Und erst als er Jesus begegnet ist, dieser merkwürdigen Begegnung auf dem Weg nach Damaskus, ein Licht umleuchtete ihn, er fällt vom Pferd, ist blind. Und dann kommt ein Freund, ein christlicher Bruder, Ananias in Damaskus, wo er 3 Tage sprachlos, ohne blind, in diesem Gasthauszimmer liegt und sagt, lieber Bruder, Saulus, der Herr hat mich gesandt, dass du sehend werden sollst. Und legt ihm die Hände auf und er kommt zum Glauben an Jesus. Was ist denn das? Eine Erkenntnis von der tiefsten Not des Lebens. Weißt du, dass das uns allen so geht, dass wir erst zum Glauben kommen, wenn wir die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Das kann man einem Menschen gar nicht vorher erklären. Wenn ein Mensch sagt, du bist ein Sünder, dann lacht er und geht weg. Das hat ja gar keinen Sinn, du kannst keinen anpredigen. Auch im Gespräch, wenn er sagt, du bist ein Sünder, er lacht, ich bin ein guter Mensch. Es ist halt interessant, dass viele junge Christen sagen, ich möchte meinen Mitschülern oder Mitstudenten oder so Alterskameraden zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Bist du ein guter Mensch? Was willst du demonstrieren? Die Kameraden von dir, die haben dich doch schon längst durchschaut. Die wissen doch, dass du heuchelst. Und wenn du einmal den Blick in die Tiefen, in den Sumpf deines Herzens machst, weißt du, wie deine Gedanken sind. Die Schmutzgedanken, die Hassgedanken, die Lieblosigkeit und die Versäumnisse, was mir alles schuldig bleiben. Wir hatten vor Jahren die große Jugendkonferenz für Weltmission in Stuttgart. Und da hatten wir immer einen Weinbauern dabei aus der Pfalz, den Hermann Hofsess. War ganz wunderbar, wie der junge Menschen angesprochen hat. Und ich weiß noch, wie er als schlichter Weinbauer damals vor den jungen Leuten sagte: Ich weiß doch, was ihr im Internet anguckt. Und dann sprach er von der großen Not, wie diese Schmutzbilder unsere Gedanken gefangen halten. Da stand eine Frau auf und ruft laut: Ich lass mir das nicht bieten, und geht aus dem Saal raus. Aber der Hermann Hofsess hat einfach weitergemacht. Die große Not meines Lebens, das Zusammenleben mit unseren Eltern, die Schwierigkeiten im Gespräch, meine Selbstsucht, die mich quält, dass über Sünde nicht geredet wird, das ist klar, weil das das große Problem unseres Lebens ist, mit dem wir nicht fertig werden, das Problem aller Menschen. Und der Paulus sagt, das ist eine Gefangenschaft, ich will raus. Und jeder kämpft, und das Schlimme ist, je mehr du gegen die Sünde deines Lebens kämpfst, umso tiefer gerätst du rein. Du willst dagegen ankämpfen, ich will doch gut sein und ich schaffe das nicht. Wollen habe ich, aber ich schaffe es nicht. Ich finde das ganz groß, dass das im Römerbrief drinsteht, weil das nirgendwo sonst in der Welt erörtert wird. Das größte Problem eines jeden Menschen, er will ganz anders, als er ist. Und wir müssen nach außen eine Fassade machen und uns was von Heuchelschein umgeben. Ich bin doch gut, ich will doch alles Rechte machen. Und das ist eine wunderbare Sache. Und da liegen die Leichen im Keller und verwesen vor sich hin und stinken. Bei uns allen. Ich finde das ja ganz gut, dass wir nicht drüber reden. In einer Chemiefachschule, größten Chemiefachschule Deutschlands, privaten Chemiefachschule, hat der Schulleiter, der zum Glauben gekommen war, mich gebeten, einmal darüber zu reden mit den Studenten. Und da war eine Muslima dabei, die hat sich dekoriert wie eine katholische Ordensschwester mit all den Schleiern und was da dazugehört. Und hat er sagen wollen, jetzt machen wir da mal den Christen ein bisschen Angst. Und da hat sie gleich die Frage gestellt: Erzählen Sie doch mal, was die Sünden Ihres Lebens sind. Als ich das Thema angeschnitten habe, sagte sie: Können wir darüber reden? Dass ich nicht wahrhaftig bin, mit der Fassade lebe, dass ich mit dem Schmutz meines Lebens nicht fertig werde, dass ich die Last meines Lebens mit mir rumschleppe. Die kam nachher auf mich zu, die Muslima, und sagte: Ist doch bei mir genauso. Und dann sage ich: Aber wie wirst du frei davon? Das interessiert mich. Und dann ging sie davon. Das ist das Thema der Bibel. Wir werden, wie mit der größten Not unseres Lebens, auf den ersten Zeilen der Bibel, auf den ersten Seiten geht es da los. Dass der Kain, der seinen Bruder erschlagen hat, sagt zu Gott: Was soll ich mit der Schuld? Nein, hat es bestritten. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er leugnet seine Schuld. Und die größte Not ist, dass über diese Welt, in dieser Welt kein Mensch lebt, der nicht mit massiver Schuld vor Gott dasteht. Mit Habgier, mit Leidenschaft, mit Neid, mit Eifersucht, alles, was uns quält, und wir kommen nicht frei. Und das ist so schön, dass heute, es gibt ja viele, wenn er die Diskussion führt mit Nichtchristen, sagen immer: Also ich halte vom Christentum nicht viel, vom Kreuz, von Jesus sowieso nicht viel, aber die Bergpredigt. Ich erinnere mich noch, wie Joschka Fischer als Außenminister sagte, er hält von dem Christentum nicht viel, aber die Bergpredigt, der hat gerade in der Bergpredigt. Da steht es ja so massiv drin: Ein guter Baum bringt gute Früchte, aber ihr könnt keine guten Früchte bringen, weil der Baum falsch ist. Und wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann habt ihr euer Haus, euer Lebenshaus auf Sand gebaut, dann kann es nicht bestehen. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Dann rede ich jetzt von der engen Pforte, durch die man durch muss, durch die Erkenntnis der Schuld. Und darum ist so wichtig, das, was Paulus hier sagt, ist ein Problem, unter dem gläubige Christen leiden. Das ist nicht vor der Bekehrung gesprochen. Auch gläubige Christen haben das Problem. Und für mich ist jeder Gottesdienst eigentlich nur möglich, dass man anfängt und sagt: Herr, Wir kommen aus der Woche und bringen so viel Schmutz mit. Wir kommen zu dir und brauchen deine Vergebung. Gibt es denn das überhaupt, Vergebung, dass das ausgelöscht wird, die massiven Taten meines Lebens, die mich so belasten? Die Gottesdienste früher in der Altpreußischen Union, wenn noch ein bisschen was weiß von der Geschichte aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg, ich habe es noch als Student in Heidelberg erlebt, die begannen immer, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Und dann kam das Bekenntnis zur Schuld. Das Erste, was ein Pfarrer sprach, wenn dies euer Bekenntnis ist, dann darf ich euch die Vergebung aller eurer Sünden zusprechen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das ist mir das Wichtigste im Gottesdienst. Und nicht nur beim Abendmahl. Ich darf euch jetzt, wenn ihr das alles bekennt und bereut vor Jesus in seinem Licht, vergeben. Ja, gibt es denn das überhaupt Vergebung? Kann man das loswerden? Wie sagt Paulus da, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Wisst ihr, dass das immer schlimmer wird im Christenleben? Bei meiner Bekehrung habe ich viel noch gar nicht erkannt. Und ihr wisst ja, dass wir alten Menschen, und das ist ja vielleicht euch auch mal, sehr störrische Leute sind. Und das wird oft mit dem Eigensinn bei den Alten ganz schlimm, weh dem, der alte Menschen pflegen muss. Der leidet schrecklich und dem Eigensinn. Die Sinne nehmen ab, aber der Eigensinn nimmt immer zu im Alter. Und dass man gar nicht mehr das erkennt, das ist ganz schrecklich, dass man Sünde leugnet. Wie wunderbar ist das, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, wir sind doch gar kein Vorbild für euch. Ihr werdet euch grün und blau ärgern über uns. Aber ich habe bei Jesus, dem Heiland, Frieden gefunden. Darum bin ich an Jesus gläubig geworden, weil ich ohne Jesus keinen Schritt gehen kann. Das ist mein Lebensinhalt geworden. Und je länger ich Christ bin, will ich sagen, ohne Jesus kann ich überhaupt nicht. Und wenn dann andere sagen, ich möchte den anderen beweisen, wie gut ich bin, sag, was kannst du beweisen? Ich möchte den anderen immer sagen, guck mich doch nicht an, ich habe in meinem Leben so viel Versäumnisse und kein Tag, ja keine Stunde vergeht, und dass ich Schuld auf mich lade, mit meinem Eigensinn, mit meinem Ich. Da, wo Paulus von seinem Fleisch redet, kann man eigentlich noch besser übersetzen, mein Ich. Das Ich ist das größte Problem meines Lebens. Mein Ich, das will sich immer nicht beugen. Mein Ich will immer Anspruch haben, mein Ich will genießen. Mein Ich widerstrebt den Geboten Gottes. Und seid doch mal ehrlich, das, was Paulus sagt, ist das Aktuellste, was es in unserem Leben gibt. Ist ein anderes Gesetz in meinem Leben, das ist eine Macht, die mich reißt und die Realität der Sünde und der Macht Satans ist in meinem Leben real da und im Leben eines jeden Christen. Wie kann ich denn überhaupt bestehen in diesem todverfallenen Leib und in diesem todverfallenen Leben? Ja, jetzt darf ich euch sagen, dieser Hermann Hofses hat da plötzlich den Vorhang aufgehen lassen in dieser großen Messenhalle und da stand ein Sarg. Richtig echter Sarg, den hat er mitgebracht auf dem Anhänger. Er sagt, jetzt werfen wir alle unsere Sünde hinein. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, damit du frei wirst, gerecht wirst. Ja, ich bin doch ungerecht. Nein, die große Tat von Jesus, und die kannst du in deinem Leben gar nicht oft genug bedenken, dass das gilt, dass Jesus dich total frei macht. Du kannst in eigener Kraft das nicht schaffen. Also ich liebe ja immer so viele Lieder, auch der Vergangenheit, und ich gehe auch immer bei den Müttern und Vätern des Glaubens ein wenig in die Schule. Und ich finde das so toll, da gab es früher ein Lied, das hat man so oft gesungen. Wie lange habe ich mühevoll gerungen, gesäuft unter Sünde und Schmerz, aber allein Jesus hat mir die Sünde weggenommen. Das war das Lied, was mich damals, als ich in Weißenburg bei einer Evangelisation von Wilhelm Busch, das mit Jesus festgemacht habe. Was heute ein junger Mensch kämpft, ich will doch ein anderes Leben führen, ich kann es nicht, aber Jesus, wenn du mir schenken kannst, dann will ich dich in mein Leben einlassen. Dann musst du der Herrscher meines Lebens sein. Und das ist so wunderbar, wenn Jesus mit seiner Macht in mein Leben eintritt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Darum sind wir alle Todeskandidaten, weil wir alle den Tod verdient haben. Aber Jesus ist der, der auferstanden ist. Und mit seinem Tod für uns die Gerechtigkeit erworben hat, die vor Gott gilt. Und ich darf das Alte vergessen, du musst es auch nicht dauernd umrühren, auch nicht, was früher war, und nicht immer wieder aufwärmen. So Neues ist geworden, ich bin ein neuer Mensch, wenn Jesus, der Herr, in mein Leben tritt, mich frei macht von dieser alten Folge der Sünde und ich ihm gehören darf. Ich hatte eine tolle Oma, die stammte auch aus diesem Geschlecht Kullen in Hülben. Meine Oma war ja verheiratet mit dem Vater von Wilhelm Busch, Dr. Wilhelm Busch in Frankfurt, ist schon sehr früh gestorben, war lange Witwe, viele Jahrzehnte, hatte über 40 Enkel und hat uns ungeheuer schöne Ferien gegeben auf der Schwäbischen Alb in den schrecklichen Kriegsjahren, Nachkriegszeit, Hungerjahren. Ich weiß noch, als wir ihren 80. Geburtstag gefeiert haben, voller Dank, eine solche Frau war für uns eine Christin, eine Beterin, ein Vorbild der Liebe, die nie geschimpft hat mit uns. Alles war erlaubt, konnte alles demolieren. Sie hat es einfach lieb gehabt. Was wünschst du dir denn jetzt noch am Ende dieser Geburtstagsfeier? Da hat sich das Lied gewünscht, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Größtes, schöne Hillerlied. Das Geheimnis meines Lebens. Ich habe das Erbarmen von Jesus erlebt in meinem Leben. Das ist mein Zeugnis, davon will ich reden. Und jetzt verstehen wir auf einmal, warum das im Berliner Schlossofen steht. Es gibt kein anderes Heil. In der ganzen Welt, im Buddhismus nicht, im Hinduismus nicht, im Islam, gibt es keine Antwort darauf, wie ein Mensch von der Sünde frei wird. Und die Sünde hat unsere Familien besetzt, unsere Ehen, unsere Verhältnisse untereinander, übrigens auch die Völker. Mit welchem Hass wird heute darüber geredet? Wir haben gedacht, nach dem Fall der Berliner Mauer sei auch in unsere Welt der Frieden eingekehrt und der Ausgleich und in Europa eine Friedensordnung, alles weg. Ein Hass ohnegleichen. Wir liefern Panzer und Granaten und Haubitzen. Jetzt weißt du gar nicht, was eine Haubitze ist, muss ich dir nachher erklären. Also alle Kampfwaffen, Mensch, was sind wir und wie geht es denn bei uns zu in unseren Familien, wenn ich nicht rauskomme aus der Dunkelheit meines Lebens, aus dem Sumpf meines Herzens, aus der, du musst die Höllenvater Selbsterkenntnis machen, dann kannst du die Himmelvater Gottes Erkenntnis machen. Das ist Geheimnis. Die Himmelfahrt, ich danke Gott durch Jesus. Er hat mich befreit, er hat mich angenommen und jetzt muss ich dieses in mein Leben aufnehmen. Jesus muss der Herr meines Lebens sein. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, sondern ich kann es nur sagen, ich will es ablegen. Ich will es ablegen bei ihm. Und das ist jeden Tag am Anfang des Tages das Erste. Herr, jetzt musst du mein Leben übernehmen. Du musst in meinem Herzen wohnen, du musst meine Gedanken bestimmen. Ich kann das nicht. Ohne dich nicht. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Du musst mitgehen. Und du kannst allein mein Leben heiligen. Ich kann es nicht. Du kannst mein Herz verändern. Du kannst mich zum Gehorsam bringen. Du kannst mich umwandeln. Euch wird auf einmal jetzt erst deutlich, wie das Thema ist im Hebräerbrief, dass Jesus unser Vorbild ist. Nicht als Vortor noch, dass wir all das Schöne nachmachen können von Jesus, sondern er hat in unserem Fleisch drin, in unserer Ich-Sucht. Jesus hat das irdische Leben gekostet mit allen Versuchungen, die du hast, wie ich habe, doch ohne Sünde. Und darum hat er uns das Heil erworben, für uns stellvertretend. Ich darf das von ihm empfangen, das ist das Größte, dass ich es weglegen darf. Es ist ja schön, dass wir heute immer auch Christen in anderen Nationen erleben, die oft einen viel unkomplizierteren Umgang mit dem Evangelium haben. Da war ja in China in der Zeit der großen Christenverfolgung durch Mao Zedong, war der Watchman Nee, ein Mann, der ganz tolle Bücher geschrieben hat. Da hatten sie gerade den Römerbrief so super erklärt. Und zwar uns dann als jungen Menschen immer eine große Hilfe, bis heute noch zu lesen. Der hat gesagt, ich habe immer am Hafen bei den stauernden Trägern bewundert, wenn die riesenschweren Säcke getragen haben, 250 Kilo auf ihre Schultern genommen und sagt, Mensch, das will ich auch. Und dann hat er so einen Sack angepackt und sagt, das schaffe ich gar nicht. Und er sagt, du, das ist mir erst ein Bild geworden von dem Glauben. Das hat Jesus gewusst, was ich tragen kann. Darum hat er für mich die schwere Last getragen. Anderes Bild genommen, das wissen die Rettungsschwimmer von der DLRG unter uns. Wenn du einen Ertrinkenden hast, klammere dich nicht gleich an den Ertrinkenden hin, sondern lass ihn kurz mal absaufen, unter Wasser. Denn sonst klammert er sich an dich und du kannst ihn gar nicht befreien. Er lähmt dich. Du musst zuerst einmal ihn untergehen lassen, bis er merkt, ich muss gezogen werden. Das ist bei uns Christen genauso. Du musst das erst erkennen in der großen Tiefe, dass kein Mensch durch das Tun des Guten gerecht wird. Dann hört die ganze Heuchelei auch in der Christenheit auf. So, ich brauche Jesus. Ich brauche dich alle Stunde, ich brauche dich alle Zeit, lieber Heiland. Ich kann ohne dich nicht einen Schritt mehr gehen. Ich brauche dich. Ich gehöre doch dir. Vor Jahren war ich in Hamburg bei einer Glaubenskonferenz und am Morgen in der Gastfamilie, wo ich Unterkunft war, war noch etwas Zeit, bis wir abgefahren sind zu dem Ort, wo die Versammlung war. Bin durch die Fußgängerzone gelaufen und da sah ich plötzlich einen Mann rennen durch die Fußgängerzone und hinter ihm eine Frau und die schreit laut. Darf man sie überhaupt sagen? Du Sau, du Sau. Ja, was ist denn da los? Tragen die ihre Ehezwistigkeiten so lautstark in Hamburg aus oder was ist los? Und dann habe ich gemerkt, der Mann hat was weggeworfen. Und dann sah ich, das war ein Ladendieb. Der hat was mitlaufen lassen, das ist ja so toll, dass dann beim Ausgang das Klingel, das scheppert an der Glocke, weil da ein Etikett drin ist. Wenn man klaut, dann geht das mit. Die Verkäuferin war froh, den Ladendieb hat sie nicht genommen. Wenn ich es früher kapiert hätte, hätte ich den Ladendieb gestellt und ihm den Fuß gestellt, dann wäre wenigstens die Kriminalitätsrate in Hamburg ein wenig anders gewesen. Hätte man wieder ein Ding festgemacht. Du, das ist mein Bild. Weißt du, Christen sündigen auch. Jeder von uns, ich auch. Aber da ist ein Etikett drin, so ein da geht eine Sirene los. Wir haben keinen Spaß mehr beim Sündigen. Seitdem wir Jesus gehören, wir ihm für uns entschieden haben, da klingelt's. Und du wirst nie fröhlich. Ich habe so einen Leitsatz, es ist noch nie ein Mensch an einer Sünde glücklich geworden, noch nie. An keiner Lüge, an keinem Ehebruch, keinem Steuerbetrug, noch nie. Du meinst vielleicht kurze Zeit, dass sie dein Leben bereits war, die immer niedergedrückt. Und erst recht, seitdem du Jesus kennst. Da weißt du, ich will den Weg der Wahrheit gehen. Und das Herrliche ist, dass wir wach werden. Sagen, Herr, und dann ist das Einzige, Herr, ich will dich ergreifen. Ich kann es nicht in eigener Kraft. Und das ist so schön, dass der Paulus das von sich sagt, der große Missionar und Apostel sagt, ich kämpfe auch mit der Sünde, aber ich kämpfe nimmer. Christus wohnt in meinem Herzen. Er hat das Bleiberecht bei mir, er hat das Sagen, ich habe ihn eingeladen und ich gehöre ihm und er heiligt mein Leben und ich diene ihm. Und das führt ihn dann zu dem großen Triumph vom nächsten Kapitel. Und dann machen wir morgen weiter. Wie sieht dann das neue Leben aus? Von denen, die Jesus Christus gehören. Ich möchte noch mit euch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns das immer wieder zeigst in deinem Wort. Und dass wir ein Gewissen haben, dass dein Wort in unser Gewissen spricht. Dass es klingelt, dass wir wach werden. Dass wir nicht einfach so weitermachen können mit der Heuchelei und mit den großen Sprüchen. Sondern dass wir dir, dem Sohn Gottes, dem auferstandenen Herrn, Raum geben wollen in unseren Herzen, dass du mit deiner Auferstehungskraft in uns wirkst. Herr, wir wollen, dass Neues geschieht, aber du musst in unser Leben eintreten und du musst unser Herr sein. Vielen Dank auch für diese Gemeinschaft, für diesen Ort, wo dein Wort immer gepredigt wird. Wir danken dir für den Dienst von Bruder Gegus und so vielen anderen, die dein Wort auslegen und in den Gruppen und Kreisen. Aber Herr, du musst in unserem Herzen wohnen, sonst hat alles keinen Wert. Und sonst kommen wir nicht durch, auch durch die letzte Todesnot. Du kannst uns zum neuen Leben führen. Ganz herzlichen Dank und öffne uns die Augen auch morgen, was du uns schenkst in der Gemeinschaft mit dir. Amen.